At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Dreimal Olympiasiegerin, zweimal Weltmeisterin, zweimal Sportlerin des Jahres. Auf der Piste gab es für mich immer nur Vollgas. Viele Titel habe ich gewonnen, aber auch die ein oder andere schwere Verletzung davongetragen. Heute verrate ich euch, in welchen Rausch mich die Geschwindigkeit versetzt hat und wie mein Leben nach der Karriere aussieht. Ich bin Maria Höfel-Riesch, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Maria, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Du, jetzt sind wir hier im Herzen von Kitzbühel. Wie lange leben du und dein Mann Markus denn eigentlich schon hier?
Also mein Mann tatsächlich schon seit 2003 hat es ihn beruflich hierher verschlagen. Und als wir uns dann kennengelernt haben, war ich ja noch aktiv. Und am Anfang war ich natürlich wahnsinnig viel noch unterwegs auf Rennen, hatte auch noch meinen Wohnsitz in Garmisch. Aber endgültig hergezogen bin ich dann, als wir geheiratet haben. Das war 2011. Mhm.
Garmisch sprichst du ja schon an. Bist du eigentlich schon immer ein Kind der Berge gewesen?
Absolut. Also bin in Garmisch geboren und aufgewachsen, natürlich durch meine Eltern zum Skifahren gekommen. Die haben das sowohl bei mir als auch bei meinen Geschwistern von klein auf gefördert. Meine Mutter hat uns immer von der Schule abgeholt, da waren schon die Skiklamotten im Auto, die Brotzeitbox. Dann haben wir uns auf dem Weg zur Gondel noch schnell das Käsebrot runtergeschlungen und dann ging es hoch auf den Berg. Ja, so sah bei uns ein Wintertag aus.
Ab welchem Alter hast du gemerkt, ich kann das besser als andere?
Ich war eigentlich schon als Kind immer in meinem Jahrgang so ganz vorne dabei. Aber natürlich ist das als Kind noch nicht so greifbar. Man träumt vielleicht irgendwo davon, auch mal so wie die da im Fernsehen irgendwo runterzufahren. Aber so wirklich, dass das dann real wird oder dass man sich das ernsthaft vorstellen kann, das war so im Alter von 14, 15 Jahren, als ich dann auch in den ersten DSV-Kader aufgenommen wurde und die ersten internationalen Vergleichsrennen hatte, dann auch mit Älteren. Man muss sich ja dann irgendwann auch mit Älteren vergleichen. Und das war so die Zeit, also so im Jahr 2001, 2002, als ich dann auch Junioren-Weltmeisterin das erste Mal geworden bin, da hat sich das dann so langsam in Richtung Profisport entwickelt.
Jetzt ist ja hinter uns direkt die berühmte Streif. Wie oft gehst du denn eigentlich noch jetzt privat Skifahren?
Ja, ist witzig. Also ich habe jetzt die Tage erstmal geschaut, weil ich habe so eine App, wo ich quasi meine Skikarte eingescannt habe und die zählt alles genau mit. Also ich habe jetzt letztes Wochenende meinen 40. Skitag gehabt, also nicht so schlecht.
Quatsch.
Ja. Also fast jeden Über 100.000 Höhenmeter. Nein, jeden Tag nicht, aber ich fahre schon viel. Also so in den Zeiten Weihnachten und Fasching, wenn so viel los ist oder jetzt, wenn auch die Bedingungen teilweise nicht so gut waren, dann vermeide ich es eher. Aber es gibt ja schon ganz viele Tage, auch unter der Woche, wo ich mir dann echt mal komplett frei nehme, wenn das Wetter schön ist und wo ich das dann auch genieße, dass die Pisten nicht zu voll sind.
Immer noch mit knapp 130 km/h dann auch? Oder ist es mittlerweile ein bisschen langsamer?
Nee, das schaffe ich nicht, weil ich fahre ja nicht mehr mit diesen langen Abfahrtski. Ja. Also ich fahre jetzt auch so ganz normale, ich sag mal, Freizeitski. Habe schon noch das ein oder andere paar Rennski im Keller stehen, das ich ab und zu mal raushole, aber keine Abfahrtski mehr. Und ja, aber so mit Riesenslalom-Ski, da kommt man schon auch so an die 100 km/h, wenn ich irgendwo Schuss runterfahre. Aber ich fahre ja schon natürlich auch viele Kurven. Ja.
Sprich mit den Rest drin.
Das ist frisch, gell? Ja.
Wer, Maria, hat eigentlich das Händchen für die Einrichtung? Du, dein Mann oder eine Innenarchitektin?
Also ehrlicherweise hat er das eingerichtet ohne mich. Also er ist hier eingezogen, bevor wir zusammenkamen. Ja. Ja gut, so die ein oder andere Deko hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Also die Udo Lindenberg-Bilder kamen.
Ich habe noch nie so viele Udo Lindenberg-Bilder gesehen.
Die haben wir auch.
Wer ist denn jetzt der größere Fan von euch beiden, von Udo Lindenberg?
Ja, wir mögen ihn beide gerne. Wir haben ihn tatsächlich persönlich kennengelernt, mal auf der MS Europa 2. Ich fahre da regelmäßig auf Kreuzfahrten mit und mache Fitnesstraining mit den Gästen an Bord. Und da war eben Udo auch mal als Stargast mit dabei. Und da haben wir uns persönlich kennengelernt. Und ja, so ist da ein bisschen eine Verbindung und eine Freundschaft entstanden. Ein paar Bilder waren Geschenke, entweder von mir an den Markus oder von anderen Leuten an uns. Ja. Und dieses eine hier mit dem Skifahrer, das war tatsächlich ein Geschenk, was der Markus für mich organisiert hat und das hat der Udo wirklich selber gemalt.
Maria, wer ist der berühmteste Kontakt in deiner Telefonliste?
Haha, also ich habe da schon, glaube ich, einige berühmte, aber so auf Anhieb würde mir jetzt zum Beispiel einfallen Günter Netzer.
Ja, Ikone des Fußballs. Woher kennt ihr euch?
Ja, vom Fußball natürlich, also durch den Markus bin ich da natürlich öfter mal bei irgendwelchen Spielen dabei und wir haben uns schon öfter auf Veranstaltungen auch gesehen. Seine Frau, die Elli, ist auch eine ganz liebe. Also vor kurzem habe ich ihm einen Arzt vermittelt, weil er ziemlich Probleme mit dem Rücken hat. Oh, also wir sind ganz gut connected.
Ja, fragen wir doch mal, wie es im Rücken geht. Gucken wir doch mal. Günter Netz haben wir tatsächlich bisher noch nie angerufen.
Ja gut, dann ist das ja...
Bin ich sehr gespannt.
Schauen wir mal, ob er hingeht.
Schauen wir.
Günter!
Oh, welche Freude.
Hi, wie geht's dir?
Schon wieder ganz gut.
Ja, also du, ich sitze hier mit dem Ricardo und wir drehen für meine Geschichte. Und da hieß es jetzt, ich soll die berühmteste Telefonnummer aus meinem Telefonbuch anrufen. Und da bist mir jetzt spontan du eingefallen, weil wir eh vor kurzem Kontakt hatten wegen deinen Rückenschmerzen.
Mein Gott. Das ist ja eine richtige Ehre, Ihnen dazu teilen. Das kann ich ja kaum glauben. Vielen, vielen Dank, dass du das so siehst. Danke sehr.
Ja, und wie geht's dir?
Rücken geht's sehr gut eigentlich. Du hast mir den richtigen Arzt empfohlen, was ja immer so ein Problem ist, erste Empfehlung. Das hast du fürsorglich und freundschaftlich sehr, sehr gut gemacht. Du hast mich auf alle Dinge hingewiesen, die ich da erwarten kann. Bin hochzufrieden mit diesem Arzt und ich will es nicht beschreien, man klopft da meistens an das Hirn. Es soll nicht besser werden.
Na super, das freut mich, Günther. Du dann weiterhin alles Gute und halt mich auf dem Laufenden, was der Rücken macht, ja?
Das in jedem Fall. Und ich sage es nochmal, ich fühle mich geehrt, Maria. Vielen Dank
für liebe Grüße an die Elli, ja? Bis bald.
Du auch, liebe Grüße. Passt schön auf euch.
Mach's gut. Danke. Ciao, Günther. Danke dir. Ciao.
Maria, ich habe es vorhin ja angesprochen. Du bist mit teilweise 130 km/h die Pisten da runter gedonnert. War eigentlich der Rausch dieser Geschwindigkeit eine Hauptantriebsfeder?
Also so diese ganz extremen Geschwindigkeiten habe ich ja erst so mit der Zeit kennengelernt. Mhm. Also als kleines Kind fährt man ja natürlich noch nicht diese Geschwindigkeiten und dann auch später im Schüleralter gibt es eigentlich nur Slalom und Riesenslalom und dann eigentlich erst so in der Jugend, so ab dem Alter 14, 15. Und da kann ich mich schon erinnern, so die ersten deutschen Meisterschaften, wo ich dann auch Abfahrt und Super-G gefahren bin, dass mich das schon ziemlich fasziniert hat von Anfang an. Und es ist schwer zu beschreiben, weil es ist schon ein kleines Zwischending aus Faszination und Adrenalin und Geschwindigkeitsrausch. Aber natürlich fährt schon auch immer so ein ganz kleines bisschen, nicht die Angst, aber der Respekt halt mit, weil man weiß schon genau, okay, wenn jetzt ein kleiner Schlag oder irgendwas kommt oder mir reißt oder ich verkante, das kann ja auch oft passieren. Und speziell nach meinen Verletzungen ist da schon bei schwierigen Bedingungen manchmal die Angst mitgefahren. Aber alles in allem, wenn es gut läuft und wenn man dann auch ins Ziel kommt und es ist alles gut gegangen und man war auch noch schnell, also man ist irgendwie vorne dabei, dann ist das schon ein wahnsinniges Hochgefühl.
Weil du sagst, im Jugendalter ging das ja dann erst richtig los mit diesen Geschwindigkeiten. Hattest du eigentlich schon immer ein Faible dann für diese Extremen?
Ja, also ich bin schon so ein bisschen Adrenalin-Junkie. Ich bin schon immer gern, als kleines Kind schon gern Achterbahn gefahren auf dem Oktoberfest und im Europapark war ich mal und immer wenn alle anderen sagen, boah, nee, da fahre ich nicht, dann will ich da schon rein. Also so Hochgeschwindigkeitssachen faszinieren mich. Ich würde auch wirklich immer gern einen Fallschirmsprung machen. Bin ich noch nicht dazu gekommen, ist schon noch auf meiner Bucketlist. Bungee bin ich schon mal gesprungen. Boah. Das würde ich allerdings nicht nochmal machen. Also es war schon ein mega Erlebnis, aber irgendwie auch unangenehm, weil man hängt da dann doch relativ lang mit Kopf über, bis man dann wieder aus dieser Schlinge befreit wird und war mir dann doch irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber der Sprung selber war schon echt
im
cool.
Leben würde ich wissen,
200
nicht
Meter, ja.
200 Meter? Also Fallschirmsprung, ja, aber Bungee-Jumping auf gar keinen Fall.
Ja, es war schon eine Überwindung auf jeden Fall. Ja, und beim Skifahren natürlich auch. Jedes Mal aufs Neue wieder eine Überwindung und eine Herausforderung. Aber das war halt auch die Challenge, die man da hatte und das Erfolgsgefühl oder Erfolgserlebnis, wenn man das dann auch noch erfolgreich überstanden hat.
Wir haben auch eben deine Erfolge angesprochen. Dreimal Olympiasiegerin, zweimal Weltmeisterin, zweimal Sportlerin des Jahres. Du bist eine der erfolgreichsten Sportler, die wir je in diesem Land hatten.
Dankeschön.
Von all diesen Erfolgen, ich weiß, die Frage ist schwierig, aber welcher dieser Erfolge hatte die größte Bedeutung für dich?
Ja, muss ich jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, weil ich weiß noch, ich bin meiner allerersten Goldmedaille ja eigentlich jahrelang hinterhergelaufen, ja, weil ich durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde.
Und wir sprechen gleich auch noch über die Verletzungen.
Ja, und eigentlich, als ich am besten drauf war, konnte ich dann nicht mitmachen bei den Großereignissen. Und endlich 2009 bei der Ski-WM in Val d'Isère habe ich dann endlich die lange ersehnte erste große Goldmedaille gewonnen, beim Slalom in Val d'Isère eben, das erste Mal Weltmeisterin geworden. Aber trotzdem so die allerbedeutendste, auch für die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, war mein zweites Gold in Vancouver, weil das, also Doppel-Olympiasiegerin zu werden, ja, es ist schon mega, Olympiasiegerin zu werden, aber dann bei ein und denselben Olympischen Spielen auch noch eine zweite Goldmedaille zu gewinnen.
Jetzt hast du ja auch schon ein paar Mal dann deine Verletzung angesprochen. So, bevor es ja so richtig dann mit deiner Karriere bergauf ging, warst du ja sehr schwer verletzt, warst knapp 2 Jahre ja schon zu Beginn raus. Hattest du Sorge um den Start deiner Karriere?
Ja, also die beiden schlimmen Verletzungen, es waren 2 Kreuzbandrisse, sind ja innerhalb von einem Jahr passiert. Also gerade als ich mich von dem einen so wieder erholt hatte und mein Comeback geschafft hatte, zack, hat's mir direkt das andere abgerissen. Und die erste Reha und das erste Comeback gingen noch, ich sag mal, einigermaßen einfach, weil es war ohne Komplikationen. Ich wusste irgendwie, so ein Kreuzbandriss beim Ski-Alpin-Rennläufer, das gehört irgendwie dazu. ja, es gibt kaum jemand, der keinen Kreuzbandriss oder irgendwie mal einen Schienbeinbruch oder sowas hatte. Und da habe ich mich dann schon relativ schnell eigentlich wieder recovered, sage ich jetzt mal, auch mental. Aber dann passiert es dir halt gleich wieder und du verpasst Olympia und du fängst wieder von vorne an. Und da hatte ich schon mal Angst, dass das nochmal was werden kann. Aber am Ende, ja, hatte ich Gott sei Dank auch gute Unterstützung von meinem Team, von meiner Familie und habe halt, ja, mich durchgebissen. Also im Nachhinein muss ich sagen, das war eigentlich die wichtigste Zeit in meiner ganzen Karriere, weil da habe ich, bin ich mal richtig zum Profi geworden, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt nicht alles, aber wirklich alles dafür gebe, ich will jetzt nicht sagen, dass ich vorher das nicht gemacht habe, aber vorher ging halt doch das ein oder andere ein bisschen leichter, ich hatte viel Talent und da musste ich dann mal richtig beißen.
Als du dann auch nach deinem zweiten Kreuzbandriss dann zurückgekommen bist, hattest du dann direkt wieder die gleichen Zeiten in den Skiern oder ist man da, weil man Angst hat oder Sorge zumindest, dann doch einen Ticken langsamer?
Ja, also das kam immer ein bisschen auf die Bedingungen an. Also ich habe mich dann Gott sei Dank ab Sommer, Herbst gut vorbereiten können, konnte nach und nach wieder einigermaßen normal ins Teamtraining einsteigen. Mein Knie wurde auch langsam besser. Aber natürlich dauert's, bis du da wieder, ja, das Vertrauen und die Rennpraxis und so zurückbekommst. Am Anfang geht die Saison ja immer ein bisschen gemütlicher los. Also das heißt, es sind erstmal ein paar Rennen in den USA, wo man auch sich wirklich mehrere Tage vorbereiten kann. Und dann ist es tatsächlich so passiert, dass ich in Lake Louise, das ist immer der Abfahrtsstart jedes Jahr, Anfang Dezember, und da ist es so gelaufen, also da habe ich mich immer schon wohl gefühlt. Und da hat man auch 2, 3 Abfahrtstrainings vorher und da ging es mir eigentlich schon ganz gut. Und dann war der erste Renntag und es war einfach so ein Glücksgefühl, da wieder runterzufahren bei diesen Traumbedingungen. Also wirklich gute Sicht, super Schnee. Und ich wusste, das ist ja schon ein ganz anderes mentales Gefühl, wenn man an einen Ort kommt, wo man weiß, okay, da hatte ich schon Erfolge und das liegt mir dort. Und dann bin ich gefahren mit Start Nummer 10, war eine gute Fahrt, ich komme ins Ziel, erstmal erster Platz, aber ich wusste, die ganzen Guten kommen noch. Und dann ist leider Gottes, oder was heißt leider Gottes, also unglücklicherweise die Läuferin nach mir gestürzt und war auch eine längere Unterbrechung. Und in dieser Unterbrechung, es waren 20 Minuten, ich glaube, das hatte liebe Gott, mir zuliebe dann gemacht, hat er so ein bisschen Bewölkung reingeschickt. Also es war jetzt nicht von super Sonnenschein auf Nebel, aber es war eben nicht mehr ganz so strahlend wie davor. Und somit natürlich auch mit Glück auf meiner Seite kam tatsächlich niemand mehr an meine Zeit ran. Ich habe das Rennen gewonnen, was aber Fluch und Segen zugleich war, weil damit war natürlich die Erwartungshaltung gleich wieder ganz oben. Ich wusste das schon einzuordnen, aber Medien und so weiter, sie ist wieder da und als wäre nichts gewesen. Aber ich wusste schon, dass wenn es dann nach Europa zurückgeht und es ist bam, 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 ein Rennen nach dem anderen und dauernd Disziplinenwechsel, dass es dann sehr schwer wird und so war es auch. Also im Dezember und Januar hatte ich dann echt zu kämpfen, bin teilweise nur zwischen Platz 20 und 30 oder noch weiter hinten.
Wie mental schwierig ist dann diese Phase deines Lebens?
Ja, das war wirklich schwer. Also das zu akzeptieren, dass es im Moment einfach nicht für mehr reicht und dann trotzdem dran zu bleiben und den Glauben nicht zu verlieren, es war eine harte Schule. Aber dann im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, es war ganz normal, dass ich da nicht gleich wieder ganz vorne war, mit Ausnahme von diesem Glücksrennen. Ja. Aber dann so Februar wurde es dann schon besser und März Richtung Saisonende habe ich mich dann zumindest in allen Disziplinen wieder unter die ersten 15 gekämpft, sodass ich eigentlich eine ganz gute Ausgangslage fürs Jahr danach hatte. Und da, ab da lief es dann eigentlich sehr gut wieder. Ja.
Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, so langsam beende ich meine Karriere?
Ja, das wurde ich von Medien schon während der ganzen Saison 2013, 2014 gefragt. Da hatte ich wirklich nochmal ein gutes Jahr, also auch im Weltcup, war Führende im Abfahrtsweltcup und auch im Gesamtweltcup lange Zeit. Und dann lief Olympia eben so gut und dann in jedem Interview nach Olympia, ja, war es das jetzt und es ist die Karriere zu Ende. Und ich habe gesagt, hey Leute, lasst mich jetzt erstmal noch die Saison zu Ende fahren. Ich fahre noch einen Abfahrtsweltcup, ich fahre noch einen Gesamtweltcup und ich möchte das einfach danach entscheiden. Ja. Ja. Und dann ist unglücklicherweise so passiert, dass ich in Lenzerheide beim Weltcupfinale gestürzt bin. War Gott sei Dank jetzt nicht nochmal eine schlimme Verletzung, aber auf jeden Fall so, dass ich halt die restlichen Rennen nicht mehr fahren konnte. Mhm. Ich habe zwar den Abfahrtsweltcup dann gewonnen, also die kleine Kristallkugel. Der Gesamtweltcup wurde mir dann noch entrissen. Das wäre natürlich der perfekte Abschluss gewesen. Aber ich saß dann hier auf der Couch, genau auf deinem Platz, ja, und habe die letzten Rennen in Lenzerheide, die unter grauenvollen Bedingungen stattgefunden haben, habe ich mir im Fernsehen angeschaut und dachte mir eigentlich fast schon so, zum Glück muss ich da jetzt nicht mehr runterfahren, weil es war so schlechte Piste und schlechte Sicht und neblig. Und irgendwie ist da der Entschluss gereift, nee, besser wird's nicht mehr. Man muss eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Das war jetzt nochmal so ein Erfolg und wer weiß, ob ich da anknüpfen kann. Und ja, es war ein Bauchgefühl.
Also hier hat Maria Höfel-Riesch ihre Karriere beendet.
Genau, das gibt's ja. Entschieden zumindest, ja.
Ja, Wahnsinn. Wie waren dann die ersten Momente nach dem Karriereende? Hast du denn überhaupt irgendwas vermisst?
Also in der ersten Zeit überhaupt gar nicht. Und ich werde das heute immer noch oft gefragt. Nein, es war in der ersten Zeit wirklich einfach nur so schön die Zeit war, also ich will um Gottes Willen da nicht jammern. Es war eine wunderschöne Zeit, aber es war auch viel Druck und viel Leiden und viel Schmerz und viele Enttäuschungen. Also es ist ja nicht jedes Rennen immer super gelaufen. Ne? Oder auch im Training im Sommer, wenn man dann wochenlang nicht die richtige Materialabstimmung findet und irgendwie total am Kämpfen ist und die Saison rückt immer näher und der Druck steigt. Also es war nicht immer ein Zuckerschlecken und deswegen es war für mich erstmal eine Befreiung und ich war glücklich, dass ich den Absprung auch so gut geschafft habe, weil es gibt ja viele, die verpassen das so ein bisschen und dann sagen alle, naja, da wird es jetzt mal Zeit, dass der oder die aufhört. Und es war bei mir einfach der perfekte Zeitpunkt. Ja. Und jetzt im Nachhinein natürlich, wenn ich so die alten Bilder und Filme sehe, wenn ich da als Olympia- oder Doppel-Olympiasiegerin aufs Podest steige, klar waren das Megamomente und klar würde man sowas gerne nochmal erleben. Mhm. Aber es ist halt alles zu seiner Zeit und mit allem, was halt dazugehört, geht das halt nicht.
Sprechen wir über die schönen Dinge des Lebens, über die Liebe. Du hast deinen Ehemann jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Zu Beginn war er ja noch dein Manager. Hat er so gute Arbeit geleistet, dass du gar nicht mehr anders konntest, als dich in ihn zu verlieben?
Ja, das ist eine nette Frage, Ricardo.
Ja, vielen Dank.
Nein, wir haben uns schon 1,5 Jahre vorher mal kennengelernt, da war ich aber noch beim anderen Management unter Vertrag und kann ich ja ganz ehrlich sagen, der Markus hat mich sofort fasziniert als Mann, als Persönlichkeit und natürlich Management Franz Beckenbauer ist ja auch, war für mich natürlich so unglaublich, dass so jemand sich dafür interessiert, das für mich auch zu machen, noch dazu, weil es ja vor meinen großen Erfolgen war, als er mich kontaktiert hat und dann hat es aber noch gedauert, bis eben mein anderer Vertrag ausgelaufen ist und dann sind wir zusammengekommen als Athletin und Manager und dann waren wir natürlich teilweise auch gemeinsam unterwegs auf Veranstaltungen und dann hat es schon so ein bisschen geknistert. Aber er war dann am Anfang total professionell und hat gesagt, nee, du, also sorry, aber lass uns das mal auf der beruflichen Basis behalten, war ich natürlich erstmal enttäuscht.
Also du hast den ersten Schritt gemacht?
Nicht so sehr ins Detail gehen, bitte, ja, aber so, ich habe es ja gerade so erklärt.
Nein, und dann würde ich mir jetzt nicht widersprechen.
Nein, genau. Und ja, irgendwie, das ist ja öfter so bei Männern, wenn man dann so tut, als interessieren sie einen nicht mehr, dann kommen sie auf einmal doch.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Nein.
Ist es denn aber, um jetzt einmal ernsthaft zu sprechen, wie schmal ist denn dieser Grat dann, wenn man dann berufliches dann auch mit Privatem vermischt?
Also bei uns war das damals eigentlich super, weil das ist halt in dem Beruf Ski Alpin oder generell Leistungssport wahrscheinlich, aber bei uns extrem, wir sind halt schon wahnsinnig viel auf Reisen. Mhm. Und im Sommer 4 bis 6 Wochen am Stück im Trainingslager in Neuseeland oder in Südamerika. Und wenn du da dann, ich sage jetzt mal, jemanden hast, der einem normalen Bürojob nachgeht, der das auch gar nicht so wirklich nachvollziehen und verstehen kann, dann ist das nicht so einfach. Und bei uns war es halt so, durch das, dass wir auch zusammen gearbeitet haben, konnte der Markus schon relativ viel mit mir reisen auch. Und ja, war schon eine Stütze für mich, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Und wir hatten halt ja dieses gemeinsame Ziel, dass das sowohl auf der Skipiste als auch in Marketingdingen erfolgreich läuft. Und ich denke, wenn man das richtig angeht und ja, dann auch mal zu Hause die Haustür zumacht und das ganze Thema mal außen vor lässt, auch mal andere Dinge dann macht.
Ich mein, Markus war ja auch der Manager von Franz Beckmauer und war dann auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ist es eigentlich eher Fluch oder eher Segen, eine öffentliche Ehe dann zu führen?
Ach, das ist, glaube ich, wie mit allem. Es hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ich glaube, wenn beide eine gewisse Bekanntheit haben, dann ist es auch einfacher, wie wenn jetzt nur die Frau berühmt ist und der Mann nicht so oder auch andersrum, wenn man da quasi immer nur so das Anhängsel ist. Von dem her, glaube ich, ja, sind wir schon ein Power-Couple und nicht umsonst seit 13 Jahren glücklich verheiratet.
Ja, ihr hattet allerdings auch mal eine schwierige Phase und habt das auch damals öffentlich gemacht. Warum?
Wir haben es, ja, öffentlich gemacht haben es andere, aber man muss sich halt dann, das ist einer der Schattenseiten, dass wenn man da eben in der Öffentlichkeit steht, dass solche Dinge dann thematisiert werden. Also das war jetzt nicht proaktiv von uns, sondern da wurden halt Dinge weitergetragen, auch nicht immer alle so richtig. Und natürlich äußert man sich dann da irgendwie dazu.
Jetzt lass uns ein Thema noch einmal kurz anreißen. Das Thema bei Profisportlerinnen und Mutter werden ist ja immer wesentlich schwieriger als bei uns Männern. Wir haben damit keine Beeinträchtigung, keine Einschränkung etc. Ich meine, du kannst ja schlecht im 8. Monat dann noch irgendwie eine Abfahrt
erfahren. Bei euch ist auch das Alter nicht ganz so entscheidend, auch, wie wir aus diversen Beispielen wissen.
Auch das stimmt. Wie schwierig ist es in deiner Sportart, als die beste Skifahrerin an das Thema Mutter zu denken, geschweige denn es dann irgendwann vielleicht in der Karriere noch zu realisieren?
Also ist während der Karriere ehrlicherweise nahezu unmöglich. Also ich weiß ein oder ich glaube zwei Beispiele, die während meiner Karriere, die ich mitbekommen habe, wo die Mädels das versucht haben. Aber wenn du da mal eigentlich 2 Jahre weg bist, A, fehlt dir natürlich das ganze Training. B, der Körper verändert sich natürlich wahnsinnig. C, wenn du so ein kleines Kind zu Hause hast, ich weiß nicht, ob du dich dann noch mit 130 km/h Berg runterstürzen willst. Also ich habe das eigentlich aus der Erfahrung her so erlebt, dass viele, die, also da geht es ja schon mal los, viele, die das ganze Jahr unterwegs sind, tun sich eh schon mal schwer mit der Partnerwahl. Also es sind ganz viele Singles da unterwegs oder die sind mit irgendjemandem aus dem Weltcup-Zirkus liiert, mit einem Trainer oder Servicemann oder so. Und dann hast du ja eh diesen gemeinsamen Weg und dann hast du das schon so im Kopf, dass die Familienplanung einfach erst dann kommt, wenn die Karriere vorbei ist. Also außer man sagt jetzt, okay, ich fahre jetzt mal und lass es drauf ankommen und wenn es passieren soll, dann passiert's und dann beende ich halt meine Karriere. Ist, glaube ich, auch ein bisschen abhängig davon, an welchem Punkt der Karriere steht man, was sind überhaupt noch die Ziele, sind die Ziele realistisch, kann ich vielleicht bei Olympia jetzt nochmal was gewinnen oder wenn du halt jetzt, ich sag mal, irgendwo im Mittelfeld so mitschwimmst, wo halt dann schon ein Erfolg ist, wenn du mal Top 15 bist, da sagst du dann vielleicht, nee, also das wird der ganz große Erfolg, wird es jetzt nicht mehr und jetzt schaue ich mal, ob es klappt mit einer Schwangerschaft und dann lasse ich es halt. Aber normalerweise ist es so, dass die Mädels aufhören und dann in die Familienplanung gehen.
Du hast ja gerade gesagt, auch das Thema Alter spielt natürlich bei euch eine andere Rolle als bei uns Männern. Standest du eigentlich mal im Laufe deiner aktiven Karriere vor der Wahl, oder hast du dir mal Gedanken gemacht, soll ich meine Karriere beenden, um jetzt mich für das Thema Kinder zu entscheiden? Oder war das nie bei dir der Fall?
Nee, das war nie der Fall. Zu dem Zeitpunkt habe ich da überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte mir immer, ich mache jetzt meine Skikarriere zu Ende. Und dann, ja, also als ich dann den Markus kennengelernt habe, war das schon irgendwie mal in meinem Kopf, dass wenn ich dann mit Skifahren fertig bin und dann vielleicht 2-3 Jahre ein bisschen mal Zeit für uns, für mich. Aber irgendwie hat sich mein Leben dann so entwickelt, dass ich, ja, dass das nie aufkam. Also ich war immer so viel unterwegs. Ich bin auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Der Markus hat 2 mittlerweile erwachsene Söhne. Wir sind so viel unterwegs. Also irgendwie passt es nicht wirklich rein in unser Leben. Und der Kinderwunsch kam nie auf. Und erzwingen kann man es halt auch nicht. Und deswegen, es passt schon so, wie es ist. Man kann auch ohne Kinder glücklich werden. Ich habe eine zuckersüße Nichte und einen Neffen, die Kinder von meinem Bruder. Die sehe ich ab und zu und das ist auch wunderbar, aber so permanent könnte ich es mir nicht vorstellen.
Maria, kommen wir zu unserer Challenge.
Yes.
Was genau hast du dir überlegt?
Ja, also ich hätte gesagt, wir machen Abfahrtshockey. gegeneinander, wer es länger schafft. Also wäre natürlich peinlich für mich, wenn ich das jetzt verliere, aber weil du machst es ja nicht allzu oft.
Ich mach's nie, ja.
Also, wir gehen in die Abfahrtshocke.
Ja, warte, pass auf. Also der Verlierer, der zuerst natürlich abbricht, muss auf Instagram, wie immer, ein Foto inklusive des Textes posten und der Gewinner bestimmt. Deal. Okay, also wie geht...
Also hüftbreit aufstellen, die Beine gerade, weil sonst fahren die Skier auseinander.
Okay. Genau.
So. Dann in die Hocke gehen, die Ellbogen kommen vor die Knie.
Oh Gott, Gott.
Ja, genau.
Aha. Okay, dann geht's so
los,
ja?
Und das Gesäß schön tief, also es sollte ein rechter Winkel,
ja,
Unterschenkel, Oberschenkel.
Okay, können wir loslegen? Dann drück ich
drauf. Geht
eins,
los.
Zwei, let's go. Wie viel Kraft... Oh Gott, ich kann nicht schon mehr. Wie oft machst du noch Krafttraining?
Also, wenn ich regelmäßig dazu komme, dann mache ich Kraftbeine zweimal die Woche, aber jetzt nicht so wie früher mit Gewichten oder so. Ich mache das eher so mit dem eigenen Körpergewicht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, nach 15 Jahren Leistungssport, Ski Alpin, zitterst du jetzt schon.
Ja, ist das normal, dass ich jetzt schon so schmerze?
Naja.
Sag mal, und so fährst du, was ist das für eine Position jetzt gerade?
Das ist jetzt Abfahrtshocke. Also das ist
so
jetzt wirklich
tief
bei der Abfahrt, ja, als nicht während der ganzen Fahrt. Du musst ja manchmal auch hoch, um Kurven zu fahren. Mhm. Aber wenn du jetzt in der Abfahrt ein Gleitstück hast, dann bist du in der Position, ja. Und dann normalerweise hast du dann von unten noch ein bisschen Schläge und unten. Also eins. 1,07, Ricardo, wir sind noch nicht mal an der Hausbergkante. Aber ich kann nicht beruhigen, ich habe es jetzt auch ein bisschen gespürt, aber es war schon noch weit davon entfernt vom Abbruch. Aber es wäre ja auch schlimm, wenn du, Grischball, da besser wärst als ich.
Boah, ich merke, morgen habe ich Muskelkater. Hey Maria, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Große Freude. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald auf dem Berg dann wieder.
Ha? Ja, zum Skifahren. Ja. Nächste Abfahrtshockey-Challenge bist du dann ein bisschen besser auf jeden Fall.
Scheiße, Mann, jetzt sind wir also fern. Ey, oh, es geht. Ey, oh, es geht.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.